Herzlich willkommen hier beim Podcast Mission Glück. Mein Name ist Susanne van de Sand und in der heutigen Folge sitze ich mal wieder nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern habe mir einen Interviewgast eingeladen. Und zwar handelt es sich um Axel Rittershaus. Und Axel ist nicht nur Trainer und Coach, sondern Axel ist auch Ultramarathonläufer. Was es damit genau auf sich hat und wie er es schafft, da durchzuhalten und was das vor allem auch für das Leben übertragen bedeutet, das klären wir heute im Podcast. Außerdem teilt Axel auch noch seine besten Tipps, wie man denn sein eigenes Ding machen kann und wie man sich vor allen Dingen auch von den Erwartungen anderer Menschen lösen kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit der heutigen Folge. Ja, heute sitze ich mal wieder nicht alleine vor dem Podcast-Mikrofon, sondern heute mal wieder mit einem Interviewgast. Und ich freue mich ganz besonders, dass Axel Rittershaus sich heute bereit erklärt hat, mal mit zum Interview zu kommen. Und so ein paar Eckdaten zu Axel, also nach dem Mathe- und Informatikstudium hast du angefangen, selber, sogar während des Studiums, glaube ich schon, dich selbstständig zu machen und da dein eigenes Business aufzubauen. Und hast ein IT-Unternehmen gegründet und das dann auch nach einigen Jahren erfolgreich wieder verkauft.
Ja.
Bist dann, wenn ich richtig informiert bin, auch wieder in eine Anstellung zurückgegangen, in einer Beratungsfirma. Und bist jetzt mittlerweile als Executive Coach unterwegs, als Autor, unter anderem für die Computerwoche, hast ein Buch geschrieben für Führungskräfte in der IT vor allen Dingen. Und ganz spannend, läufst Ultramarathon. Da kommen wir auf jeden Fall auch nachher zu. Und was ich persönlich super spannend finde, lebst mittlerweile in Südafrika.
Das ist richtig, ja.
Ja, okay. Also es klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich geilen Lebenslauf. Und ich würde ganz gerne mit dir in dem Gespräch einfach auf ein paar Punkte so eingehen. Aber erstmal gibt es an der Stelle irgendwas, was ich vergessen habe zu deiner Einführung, zu dem, was du bisher gemacht hast, was noch fehlt?
Also bestimmt habe ich noch viele andere Sachen auch gemacht, aber um im ersten erst so ein bisschen die Rahmenbedingungen und den groben Rahmen zu setzen, ist das schon absolut korrekt, ja.
Mhm.
Ja.
Also jetzt könnte man auf jeden Fall aufgrund des Lebenslaufs sagen, wann hast du Zeit zum Schlafen? Wenig, oder?
Überhaupt gar nicht. Mhm. Also mein, sag mal, ich habe jetzt aktuell oder seit 10 Jahren, also wir zeichnen es auf im Jahr 2019 und 2010 sind meine Frau und ich nach Südafrika gezogen. Und seitdem haben wir auch einen etwas anderen Lebensrhythmus, an und für sich im gesamten Leben, aber auch Tagesrhythmus, wenn man in Südafrika lebt. Da gibt es keine Sommer- und Winterzeit. Das heißt, im Sommer geht da die Sonne um 5 Uhr morgens auf. Und wer südafrikanische oder afrikanische Sonne kennt, weiß auch, die ist nochmal viel intensiver. Und da kannst du eigentlich nicht mehr schlafen. Also mein normaler Lebensablauf und meine normale Aufstehzeit ist irgendwo zwischen 4:30 und 5:30 morgens. Mhm. Und dafür geht man dann eben um 9 ins Bett. Trotzdem hast du einen ziemlich langen Tag und sehr viel davon. Aber ich sorge schon dafür, vor allem wenn ich in Südafrika bin, wo ich eben nicht nur im Urlaub bin, sondern natürlich auch arbeite, sorge ich schon dafür, dass ich auch vernünftig viel Schlaf bekomme. Über Schlafqualität kann man separat noch reden, weil das ist nochmal auch was anderes. Mhm. Und ich kriege definitiv genug Schlaf. Ja,
ja, aber es klingt tatsächlich so. Und ich meine, wir kennen uns auch jetzt eine ganze Weile.
Ja.
Wir haben uns damals in einer ehemaligen Firma von mir kennengelernt. Wo du als Trainer reingekommen bist. Wir haben damals jemanden gesucht, der Präsentationstrainings machst und da bist du uns über den Weg gelaufen, sozusagen nach Recherche. Und seitdem sind wir immer wieder in Kontakt gewesen und ich fand das ganz spannend zu beobachten. Und was ich immer wieder in den Trainings auch wahrgenommen habe von den Teilnehmern war, dass sie unglaublich inspiriert waren von dem, was du da auch machst und wie du dein Leben lebst. Und der Podcast heißt ja Mission Glück.
Mhm.
Und ich nehme das bei dir so wahr, dass du ungeheuer ausgeglichen wirkst und glücklich wirkst. Und ich würde da ganz gerne mit dir mal in so ein paar Stationen reingehen, um zu gucken, wie du denn da hingekommen bist, wo du jetzt bist, um dieses Leben zu leben.
Und das Erste, was natürlich auffällt, ist während des Studiums schon gegründet. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Weil das liegt nicht so nah für die meisten. Es ist ja eher so, ne, studieren und dann in eine Anstellung gehen. Wie kam so der Impuls?
Also die einfache Antwort wäre, das war Anfang der 90er Jahre und ich habe Mathematik und Informatik ja studiert. Wenn du Anfang der 90er Jahre irgendwie eine Tastatur richtig rumhalten konntest, dann konntest du auch gleich damit Geld verdienen. Aber trotzdem ist es eher irgendwie so ein Samen, der irgendwie schon viel früher gesät wurde. Ich weiß aber nicht, durch was und von wem. Also in meiner Familie gab es vorher keine Selbstständigen. Mhm. Und ich habe aber, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran, da war ich bestimmt noch keine 10 Jahre alt, habe ich auf so einer uralten Schreibmaschine eine erste Rechnung an meine Mutter geschickt, weil ich da hat sie zu mir gesagt, mach doch das und das und dann kriegst du irgendwie ein bisschen zusätzliches Taschengeld. Und ich habe dann eine Rechnung an sie geschrieben.
Wie cool.
Das fand ich irgendwie total cool. Ich glaube, das hieß auch Excel Enterprises oder irgend sowas, habe ich mir irgendwas Witziges ausgemalt. Also irgendwie mal hatte ich schon so eine gewisse Nähe dazu, was selber zu machen. Mhm. Ich habe auch sehr früh angefangen, nebenher zu arbeiten. Ich habe früher Arztbriefe geschrieben, noch während der Schulzeit und dann auch während des Studiums. Und irgendwie, was auch immer, was da bei mir resoniert hat, war das Arbeiten für sich selber oder eben selbstständig zu arbeiten, anfangs sehr lange als Freelancer, für mich was völlig Natürliches. Mhm. Und ich habe nie die vermeintliche, sage ich bewusst, vermeintliche Sicherheit eines festen Arbeitgebers gesucht. Und dann habe ich in meinem Studium erst eine gewisse Zeit lang als Freelancer gearbeitet und damals Word 2.0 Schulungen gegeben und erklärt, was ein Ordner ist und was eine Datei ist und sowas. Und habe dann auch erste Programmieraufträge bekommen, eben durch Mathematik und Informatik war das sehr naheliegend. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich mehr und mehr Aufträge bekommen habe. Und das fand ich ziemlich cool. Und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, während ich schon fast Vollzeit gearbeitet habe für mich selber. Und ich fand es einfach klasse. Und dann habe ich 3-mal meine Diplomprüfung verschoben. Also damals ging sowas noch, weil im Mathematikstudium gab es nur Vordiplom, keine Prüfungen mehr und dann Diplomprüfung. Und habe dann 3-mal meine Diplomprüfung verschoben und irgendwann gesagt, mir ist das jetzt egal, ich schmeiß hin, obwohl die Diplomarbeit auch fertig war, ich schmeiß hin, denn später, das war meine absolute Überzeugung, später wird sich niemand dafür interessieren, ob ich ein Diplom habe oder irgendwas anderes, sondern nur auf das schauen, was ich tue und was ich getan habe. Mhm. Woher das auch immer kam.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil viele haben diese Sicherheit ja nicht. Ne?
Ja.
Also das.
Ich hatte kein reiches Elternhaus. Meine Eltern sind geschieden. Meine Mutter hat sehr viel dann auch abends noch gearbeitet, um eben einen vernünftigen Lebensstandard uns auch bieten zu können. Vielleicht war das so ein bisschen etwas, wo ich gesehen habe, ja, wenn du dann viel tust, dann kannst du auch für dich selber wirklich gut leben oder da was draus machen. Wahrscheinlich hat sie auch so einen gewissen Samen dann gesät, eben auch auf sich selber zu achten und nicht so sehr darauf zu hoffen, dass andere für einen sorgen. Und ich bin halt ziemlich gut damit gefahren. Also ich habe wirklich gut Geld verdient, schon in der Freelancer-Zeit. Habe mir dann auch wirklich immer mal wieder was gegönnt, ohne das Geld irgendwie rauszuballern. Und ich konnte immer gut schlafen, selbst in extrem harten Zeiten, die ich mit meiner Firma dann auch mal hatte, weil das alles komplett selbstfinanziert war und die GmbH dann irgendwann einfach auch gewachsen ist, 20 Leute, große Büros und sowas, wo sehr viel Geld einfach auch fließen muss. Und auch wenn es mal wirklich schwer war, schlafen konnte ich trotzdem immer. Also witzigerweise hast du mit Schlafen angefangen, jetzt kommen wir auf das Thema. Aber vielleicht bringt es zum Ausdruck, dass so dieser Druck, der da ist oder auch da sein kann, nie so groß war, dass er irgendwie Gefahr lief, mich zu brechen oder zerbrechen oder so sehr auch zu beeinflussen, dass ich vielleicht dann gesagt hätte, oh, das ist jetzt irgendwie zu viel, da gehe ich mal lieber irgendwo hin und dann bekomme ich so und so viel Geld im Monat und dann bin ich irgendwie sicher, weil ich sowieso nicht an diese Sicherheit glaube.
Ja, du hast vorhin nämlich den Satz schon gesagt, viele gehen in die vermeintliche Sicherheit einer Festanstellung. Fand ich total spannend, weil genau das kommt mir total oft irgendwie unter, dass Leute sagen, ja, ich mache mich nicht selbstständig, weil das ist total unsicher, ich bleibe lieber in einer sicheren Anstellung. Warum sagst du gerade, das ist vermeintlich und du glaubst nicht an diese Sicherheit?
Also vermeintlich, weil letzten Endes niemand in irgendeinem Job, in irgendeiner Anstellung wirklich sicher ist. Natürlich gibt es, abhängig davon, was man tut, bei welcher Firma man ist, eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie entlassen wird. Das ist ja für viele der Worst Case. Aber sicher ist es eben nicht. Und vor allem, wenn ich nicht der Vorstand oder CEO eines Unternehmens bin, hat man ja einen gewissen Einflussbereich, je nachdem, wo man tätig ist, eben mehr oder weniger. Aber man kann eben nicht komplett selbst entscheiden. Und das bedeutet, dass eben andere über mich entscheiden, wenn ich irgendwo angestellt bin, was ja für viele auch super ist. Also spricht gar nichts dagegen, aber es ist nicht das Richtige für mich. Ich sage nicht, dass ich immer weiß, was das Richtige ist. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht, aber dann habe ich sie gemacht und dann habe ich auch daraus gelernt. Und ich hatte zwei Anstellungsverhältnisse. Also ich habe die Firma, gab es 10 Jahre, dann habe ich die 2002 verkauft, war dann noch kurze Zeit beim Käufer. Das ist so ein typisches Phänomen, dass das meistens nicht sehr lange gut geht. Dann war ich eine gewisse Zeit lang bei Accenture, was ganz interessant war, in so ein Riesenunternehmen reinzukommen, aber überhaupt nicht meine Welt, überhaupt gar nicht.
Also hatte ich eigentlich nochmal bestätigt in diesem Ding, so eigentlich will ich mein eigenes Ding machen.
Ja. Und dann war ich noch bei einem mittelständischen IT-Dienstleister, da war ich gleich in der Geschäftsführung, da konnte ich letzten Endes schalten und walten, wie ich wollte. Und nahezu selbstständig arbeiten, das war absolut in Ordnung. Aber da habe ich dann auch, und das war 2007, war ich erst auf einem Seminar, das dann letzten Endes so die letzte zündende Wirkung hatte, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt dann 15 Jahre intensivst in der IT-Branche gearbeitet hatte und einfach, sage ich immer, einfach keinen Bock mehr auf IT hatte. Und mir gesagt habe, worauf habe ich noch Lust und wo habe ich noch Leidenschaft, etwas zu tun. Und das war immer der Umgang mit Menschen. Ich habe ja viel auch Menschen geführt in Projekten, in meinem eigenen Unternehmen, in dem anderen Unternehmen. Das lag mir immer sehr nahe. Und ich habe 1999 eine NLP-Ausbildung gemacht und 2002 eine anderthalbjährige Coaching-Ausbildung. Da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich jetzt ein sehr guter nächster Schritt, weil ich keine Lust hatte, eine neue Firma als Beratungsfirma oder IT oder Softwareentwicklung oder sowas aufzumachen, sondern ich wollte was ganz anderes machen und dann eben viel näher an Menschen arbeiten. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt dann keine Lust, eben auch wieder eine Firma zu gründen mit vielen Mitarbeitern, sondern eher so das freie Radikal sein und dann bei einigen Unternehmen dann auch langfristig unterstützen und andere Sachen auch ein bisschen kurzfristiger zu machen. Und das war dann eben die Entscheidung und auch wiederum eine Bestätigung, dass ich schon sehr gerne selber entscheide.
Springen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Du bist im Studium, kriegst so einen ersten Auftrag, denkst dir so, ach, das ist ja ganz nett. Kann ich selber entscheiden. Das ist so der allererste Auftrag, der irgendwie durch Zufall, so habe ich das verstanden, dann irgendwie auch so ein bisschen kam. Und dann plötzlich sagst du Firma mit 20 Mitarbeitern. Das ist ja ein Riesensprung. Der Sprung von, ich bin jetzt mal so ein freier Radikaler, wie du gesagt hast, hin zu, ich habe wirklich eine Firma, ich habe Verantwortung auch für Mitarbeiter. Wie ging der Schritt? Also wo kam der her?
Der kam aus der schieren Notwendigkeit heraus, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich nicht mehr selber machen konnte. Und dann habe ich, wie das Leben oft so spielt und das dann Der Zufall, den es aber, glaube ich, nicht gibt, hat dazu geführt, dass ich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bietigheim-Bissingen, also ich komme aus der Nähe von Stuttgart ursprünglich, in Bietigheim, habe ich einen ehemaligen Schulkameraden getroffen, der auch programmiert hat. Und zu dem habe ich gesagt, du, ich habe so viel zu tun, hättest irgendwie Zeit und Lust, ein bisschen bei mir mitzuarbeiten. Hat er gesagt, ja, mache ich. Das war dann quasi mein erst dann noch freier Mitarbeiter. Dann haben wir relativ viel intensiv zusammengearbeitet. Dann hatte ich noch mehr Tätigkeiten. Dann habe ich an der Uni Stuttgart was ausgehängt. Dann kam noch ein Mitarbeiter dazu und habe dann eine Wohnung neben meiner Wohnung als Büro nutzen können. Dann waren wir da zu dritt und dann war auch absehbar, dann habe ich noch einen neuen Auftrag gewonnen, war absehbar, okay, das wird immer größer. Und zu dem Zeitpunkt gab es ein Gründerzentrum in Ludwigsburg, eben auch in der Nähe von Stuttgart, wo man ganz tolle Räumlichkeiten in der ehemaligen Reiterkaserne anmieten konnte, auch zu einem vernünftigen Mietpreis, wo ich dann gesagt habe, okay, also wir haben so viel zu tun, es gibt so viel auch sonstigen Bedarf da draußen, da nehme ich ein Büro für uns, da können wir auch besser uns tatsächlich dann treffen als in dieser Wohnung. Und dann kam sukzessive immer mal wieder noch ein Mitarbeiter dazu, weil einfach immer mehr Arbeit da war. Und dann ist auch schön zu sagen, ah, dann nimmt man hier noch mal irgendwie einen Designer dazu. Damals haben wir sehr viele Websites entwickelt und Intranet-Systeme entwickelt. Und dann ergänzt man das immer wieder und dann wächst das einfach. Also es war nicht explosiv, weil ich das nie wollte. Und wenn man an die Zeit zurückdenkt, hier so Ende der 90er Jahre, kam ja auch der Dotcom-Boom. Es gab eine Zeit lang, da habe ich jede Woche Angebote bekommen, die Firma zu verkaufen. Und ich wollte das nie. Weil ich immer gedacht habe, ich kannte viele, die eben auch Firma gegründet haben, dann kamen da ein paar Millionen D-Mark oder später Euro rein und dann sind die groß geworden und man hat vorher gesehen, dass das Ding explodieren wird, weil da keine Geschäftsmodelle dahinter waren. Und sowas wollte ich nicht. Ich wollte was Richtiges aufbauen, was Solides, was dann auch längere Zeit Bestand hat. Und deswegen habe ich es eben auch nicht zu schnell wachsen lassen. Im Nachhinein könnte ich mich drüber ärgern, weil wenn ich damals verkauft hätte, wäre ich jetzt ein paar Millionen reicher. Mhm. Wäre auch schön, aber habe ich nicht gemacht und ich bedauere es aber auch nicht. Mhm. Also das war dann schon in Ordnung und es war ein gutes Wachstum, tolle Kunden, tolle Leute. Damit bin ich zufrieden.
Da geht jetzt mein Handy weg. Wir haben am Anfang noch gesagt, wir schneiden nichts raus.
Ja, genau.
Und ich werde auch das nicht rausschneiden. Genau, wenn man ja das gerade gehört hat. Ja. Also das heißt, dieses Thema langsames Wachstum, etwas mit Bestand auch aufbauen und dann in der Retrospektive aber eben auch nicht zu bereuen, das genau so gemacht zu haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Faktor zum Thema Glück dann auch.
Definitiv.
Ne?
Also, weißt du, ich war, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, hatte ich einen Diplombetreuer am Fraunhofer-Institut und der hat mir mal erzählt, da saß man abends irgendwie beim Bier in Stuttgart in einer Kneipe und da hat er gesagt, weißt du, ich habe mal gelesen, ich glaube 80%, ich weiß nicht mehr genau, ob die Prozentzahl stimmt, 80% aller Porsche-Fahrer haben ihren ersten Porsche spätestens mit 27 gekauft. So, und das hat für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt. Und der hat übrigens später seinen Job hingeworfen, hat ein mega erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Der muss nicht mehr arbeiten, ich darf noch arbeiten, muss auch ein bisschen. Also der hat dann ein paar Sachen anders gemacht und so von dem Outcome her vielleicht richtiger, aber ich bin extrem happy mit dem Leben, so zum Thema Glück. Und irgendwie hatte das aber dann, aus welchem Grund auch immer, noch bei mir im Kopf, im Unterbewusstsein weitergewirkt. Und dann, ich habe wirklich gut verdient zu der Zeit, so als Freiberufler. Und dann kam damals, war es das zweite oder dritte Jahr des Porsche Boxsters. Da habe ich gedacht, ah, den fahre ich mal Probe. Was ein Riesenfehler ist, sowas darf man nicht Probe fahren. Und dann hatte ich tatsächlich auch genug Geld und wusste, was noch alles kommen wird und habe mir dann den Porsche bestellt. Und das war mit 27.
Okay, also genau zu dem Zeitpunkt.
Genau. Ja. Und nicht um irgendwas zu beweisen oder irgendjemand zu zeigen, sondern weil ich Lust drauf hatte, was es wahnsinnig viel Spaß macht. Und mir fällt es nur deswegen ein, weil es einfach ein Teil von Glück für mich war. Mhm. Ne, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sowas zu haben und gleichzeitig eben was aufzubauen, sich selbst zu verwirklichen, sehr viel für Kunden zu machen, Mitarbeitern dabei zu helfen, neue Dinge auch auszuprobieren, weil wir haben, das war Technologie, die alle neu war, das heißt, jeder konnte da immer wieder was Neues lernen und wenn das alles zusammenkommt, dann ist es egal, ob du jetzt ein paar Millionen angeboten kriegst oder nicht, weil die bringen diese Freude, die du eben dann auch beim Tun und beim Schaffen hast, erschaffen hast, eben nicht so in der Form.
Das hast du alles gemacht und dennoch kam irgendwann der Punkt, nee, jetzt verkaufe ich das, ich gehe in die Anstellung und dann kam irgendwann auch der Punkt, wo du überlegt hast, aus Deutschland wegzugehen.
Ja. Also der Verkauf kam auch dadurch, weil wir eben schon ordentlich gewachsen sind und damals war das alles Projektgeschäft, das man vorfinanzieren muss, dass es irgendwann nicht mehr möglich war, das alles selber vorzufinanzieren und entweder ich hätte einen Investor reingenommen oder jemanden gefunden, der das Unternehmen dann übernimmt und das war dann der Fall. Und dann haben wir eben quasi noch ganz normal weiter in Stuttgart gelebt, meine Frau und ich. Meine Frau hat auch angestellt gearbeitet, auch in der Softwarebranche. Und dann haben wir geheiratet, also zum Thema Wegziehen. Wir haben dann geheiratet, haben dann Hochzeitsreise gemacht. Die sollte eigentlich in die Karibik gehen. Und aus irgendeinem Grund haben wir gesagt, Südafrika könnte man auch machen. Was ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Karibik auf einem Katamaran oder nach Südafrika ist jetzt nicht direkt nebeneinander. Nee. Whatever, das ist, diese Idee ist entstanden. Und dann hatte ich damals eine gute Bekannte mit einem Reisebüro und sie selber war Südafrika-Fan. Und dann haben wir ihr das erzählt und hat gesagt, ja klar, mache ich euch was. Und dann sind wir nach Südafrika in Urlaub geflogen, das erste Mal. Und das war 2005 und waren einfach geflasht davon. Also jeder Hörer, der irgendwie schon mal in Südafrika war oder vor allem in Kapstadt, wird das wahrscheinlich kennen. Und ich wollte mein Leben lang irgendwann am Meer leben. Und Nordsee zählt für mich nicht. Also insofern kam da dann noch was dazu. Aber zu dem Zeitpunkt 2005 war noch nicht die Klarheit da, dass wir da hingehen würden. Da hat man auch viel zu wenig drüber gewusst. Und dann deutsche Medien, wenn Südafrika kommt, dann nur wegen irgendwelchen Krisen, Gewalt oder Problemen. Dann sind wir 2007 wieder hin und dann 2009 nochmal. Und 2009 dann wirklich mit der klaren Überlegung vorher, wir lernen Leute kennen, die so einen Move schon mal gemacht haben, um uns sagen zu können, wie ist es denn? Weil im Urlaub sind viele Länder schön, wenn man da lebt, nicht mehr. Haben das dann gemacht, das kam dann als positiv das Ergebnis dabei raus und dann haben wir nach ein paar Monaten, nachdem wir wieder zurück waren, gesagt, so, jetzt finden wir raus, wie funktioniert es mit Aufenthaltsgenehmigungen, wie funktioniert es mit Möglichkeiten dort zu leben, mieten, kaufen, was auch immer da dann gang und gäbe ist und das war alles positiv. Dann haben wir den Antrag gestellt, sind dann nochmal nach Südafrika geflogen 2009, um das eben zu machen. Und dann saßen wir irgendwann auf gepackten Koffern. Im massiven Neuschnee kam unser Umzugsunternehmen, weil wir viele Sachen dann eingelagert haben, um die später nach Südafrika zu verschiffen und sind dann im Februar 2010 nach Südafrika gezogen.
Und wie war dieser Moment, so auf den gepackten Koffern am Flughafen zu sitzen, wissend, da geht es jetzt in ein neues Leben. Das Alte wird einmal abgeschlossen, das Neue aufgeschlossen.
Absolutes Glück. Wir haben da aber nie so eine große Affäre draus gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir wandern jetzt aus, weil zu dem Zeitpunkt auch so diese Auswanderersendungen im Fernsehen angefangen haben, so ein bisschen beliebter zu werden. Und da haben wir eigentlich nur Chaosgeschichten gesehen. Und auch nicht viel angeguckt und dann gesagt, nee, wir wandern nicht aus, wir ziehen halt nach Kapstadt. Mhm. Eben nicht in eine andere Stadt in Deutschland oder nach Frankreich oder so, sondern wir ziehen nach Kapstadt. Weil es für uns auch so ist, dass wir sagen, wir sind dorthin gezogen, wir sind mega glücklich dort, wir wollen da auch nicht weg. Aber wenn wir da nicht mehr leben wollen würden, würden wir eben woanders hinziehen. Mhm. Und dann nicht so ein Rieseneck da drum gemacht. Vielleicht auch, weil wir gesagt haben, naja, wir machen das und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und wie es funktionieren wird.
Und dann hast du von da aus auch weiter dein Business wieder aufgebaut, dein eigenes Ding wieder gemacht. Ja. Ne? Du bist aus der Anstellung wieder raus, hast gesagt, nee, will ich doch nicht, dass mir jemand anders sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern mache ich lieber wieder selber.
Ja, das war eben 2008, habe ich dann mich ja wieder selbstständig gemacht, eben mit Trainings, damals viel so Präsentationstrainings und einiges an Coaching. Das hat sich mittlerweile auch deutlich weiterentwickelt. Damit hatte ich eine gewisse Flexibilität sowieso und hatte dann auch das Glück, ziemlich am Anfang gleich sehr gute Kunden zu kriegen, mit denen ich auch sehr langfristig planen konnte. Und dann wusste ich, ja, ich kann in Südafrika leben und dann für einen Trainer ist es wirklich, bei einem Trainer ist es üblich, dass ein Kunde sagt, okay, jetzt lass uns mal das nächste halbe oder das nächste ganze Jahr planen. Und dann kann man auch mehrere Kunden so zusammenlegen, dass es sinnvoll und ökonomisch machbar ist, zu sagen, okay, ich lebe in Südafrika und alle 2-3 Monate fliege ich nach Deutschland und dann bin ich 2-3-4 Wochen hier und mache dann eben vor Ort Trainings oder Coachings, Beratungs, Workshops und in den anderen Zeiten einfach per Telefon, per Video, online. Das ist ja dank der Technologie heute exzellent möglich. Und weil wir keine Zeitverschiebung haben, ist natürlich sehr dankbar, wenn ich in Australien oder in San Francisco leben würde, ist es deutlich schwerer, da Zeiten zu finden, wenn man deutsche Kunden hat, in denen man gleichzeitig wach ist. Und das ist in Südafrika absolut gegeben, weil wir keinen Zeitunterschied oder dann bei der hiesigen, also bei der deutschen Winterzeit, haben wir eine Stunde Unterschied. Das spielt keine Rolle.
Das heißt, wie kann ich mir jetzt so einen typischen Tag von dir vorstellen am Meer?
Ja, jetzt kommt so ein bisschen Neidfaktor vielleicht hoch. Also früh aufstehen, da beneiden die wenigsten dann, aber für mich ist es ganz natürlich geworden. Es kommt drauf an welchen Tagen der Woche, weil da kommt jetzt auch der Link eben zum Sport und zum Ultramarathon. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio, da stehe ich um 4.30 Uhr auf, weil um 5 Uhr das Fitnessstudio aufmacht. Und dann bin ich eben im Fitnessstudio eine Stunde, dann gehe ich noch laufen, dann komme ich zurück, dann frühstücke ich entweder mit meiner Frau oder habe das schon vorher. An den Tagen, an denen ich nicht ins Fitnessstudio gehe, gehe ich entweder laufen, gehe ich mit meiner Frau laufen oder sie macht irgendwie Sport und einer von uns beiden geht dann mit den Hunden oder wir laufen mit den Hunden. Wir haben zwei Wislas, das sind ungarische Jagdhunde, die dann eben auch sehr sportlich sind, so wie meine Frau und ich auch, und dann auch den Lebensstil sehr gut mitmachen. Die sind froh, wenn die draußen sind und wenn man mit denen 2 Stunden am Berg laufen kann, dann sind die glücklich und wir eben auch. Also das ist quasi so der erste Teil, sprich fast jeder Tag, nicht absolut jeder, aber fast jeder Tag geht schon mit einer gewissen Art von Sport und wenn es kein Sport ist, dann ist es eben mit den Hunden spazieren gehen los. Und dann arbeite ich. Ich arbeite relativ viel, weil es mir aber auch Spaß macht. Aber die Freiheit ist natürlich auch gegeben, wenn ich keine Telefontermine habe, wenn ich keine Coachings habe oder irgendwelche Sessions, die terminiert sind, dass man auch mal im Sommer auch sehr früh, im Winter dann vielleicht auch mal um 8 oder um 8:30 Uhr morgens erstmal an den Strand geht mit den Hunden und dann dort frühstückt. Und dann fängt mein Arbeitstag eben um 10 an. Mhm. Und das ist ein absoluter Luxus. Also ich fühle mich mega privilegiert, erst recht jetzt, also früher auch schon, aber jetzt noch viel mehr, weil ich diese Freiheit habe, so zu leben und weil ich das unglaubliche Glück habe, durch meine Tätigkeit, die ich habe, auch von Südafrika aus arbeiten zu können für internationale Kunden. Ich habe nicht nur in Deutschland Kunden und gleichzeitig sehr viel so anpassen zu können, dass ich eben Arbeit und Freizeit, Sport, Familie, Freunde so miteinander kombinieren kann. Und diese Freiheit ist aber auch wichtig, denn ich meine, du kennst es selber, Coaching kann auch sehr intensiv sein und es ist sehr gut, wenn man auch mal einen Break mit einbauen kann. Bei mir entstehen viele Konzepte für Schulungen oder für Online-Trainings, für das Buch, entstehen bei mir beim Spazierengehen oder beim Laufen. Da ist keine Trennung zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, sondern ja, da gehen mir Sachen durch den Kopf und da habe ich noch eine neue Idee oder für einen Vortrag nochmal eine Veränderung und das ist super. Und dann ist eben auch in so einem Umfeld deutlich leichter, wenn man mal ein sehr intensives Coaching-Gespräch hatte, da sehr schnell sich wieder zu erden. Im Zweifelsfall schaue ich eben auf der einen Seite aus dem Haus raus auf den Atlantik. Mhm. Und wenn ich in die andere Richtung schaue, schaue ich eben auf die 12 Aposteln, was die Seitenflanke des Tafelbergs ist. Mhm. Also es gibt echt schlimmere Situationen im Leben.
Schon, ne?
Ja. Ja, doch, durchaus sehe ich absolut zu. Und das hilft aber, also Natur hilft unglaublich, sich selber zu erden, zur Ruhe zu kommen, auf andere Gedanken zu kommen und bietet dann mir auch die Möglichkeit, sehr schnell mich wieder aufzuladen, wenn dann irgendwie später wieder ein anderes Coaching-Gespräch oder Online-Sessions kommen. Das geht, davon bin ich überzeugt, dort für mich, ist nicht für jeden so, aber für mich wesentlich effektiver und wirkungsvoller in dieser Umgebung.
Ja, du hast jetzt dieses Thema Sport auch angesprochen. Wie zur Hölle bist du auf Ultramarathon gekommen? Also vielleicht auch mal ganz kurz zur Erklärung für die, die nicht wissen, was das ist. Erklär mal ganz kurz bitte, was ist Ultramarathon?
Meine einfache Erklärung ist immer, man läuft einen Marathon, das sind 42,2 Kilometer. Wenn du doch einen Meter mehr läufst, dann ist es ein Ultramarathon. Aber faktisch zählt es natürlich nicht ganz so. Ultramarathons, nach oben gibt es eigentlich fast keine Grenze. Also es gibt Ultramarathons, das sind 250 Kilometer am Stück. Sowas mache ich nicht. Es gibt Ultramarathons, die laufen über mehrere Stages, über mehrere Tagesetappen. Und ich habe zwei Ultramarathons, die ich jetzt mittlerweile auch schon sehr oft gelaufen bin, in Südafrika. Dort ist der Virus auch entstanden oder hat mich gepackt. Das eine ist der sogenannte Two Oceans Marathon. Das sind 56 Kilometer, immer am Osterwochenende. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr an Ostern machen sollt, da ist ein tolles Sportevent. Also sind auch 25.000 Leute dann aktiv. Und die ganze Stadt ist da dann im Two Oceans Fieber. Da kommt der Virus her und dann gibt es noch einen anderen, da kann man separat drauf eingehen, der ist dann noch 90 Kilometer lang, den laufe ich auch regelmäßig. Aber dieser, wie das dazu gekommen ist, ist auch mal wieder Zufall, Schicksal oder eben auch nicht. Im Südafrika-Urlaub 2007 ist mir in der Tourismusinfo ein Flyer in die Finger gekommen vom Two Oceans Marathon. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie was von Ultramarathon gehört und bin bis zu dem Zeitpunkt immer zusammen mit meiner Frau einmal im Jahr in Stuttgart den Halbmarathon gelaufen. Und das war's. Mehr wollte ich nicht. Marathonlaufen fand ich völlig schwachsinnig, ungesund, alles. Ja. Hätte ich nie im Leben mir gedacht, sowas zu machen. Ich war auch als Kind oder Schüler nie sonderlich sportlich. Und dann ist mir die in die Finger gefallen. Später habe ich festgestellt, dass der Termin 2007, der Termin vom Two Oceans Ultramarathon 2007 an meinem Geburtstag war. Da waren wir nicht da, aber es war an meinem Geburtstag. Vielleicht hat das auch irgendwas ausgelöst. Und ich habe diesen Flyer in den Fingern gehabt und gedacht, den will ich mal laufen. Mhm. Warum auch immer.
So ein innerer Impuls, der einfach kam.
Der einfach da war. Mhm. War einfach da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nimm mir mal den Flyer mit. Dann bin ich nach Hause geflogen und das hat mich dann nicht losgelassen. Und dann hatte ich einen anderen Freund, der zu dem Zeitpunkt auch keinen Marathon gelaufen ist. Und da habe ich gesagt, du, also ich hätte irgendwie Bock, mal auszuprobieren, ob ich überhaupt einen Marathon laufen kann. Also ich war nicht so wahnsinnig zu sagen, okay, nächstes Jahr will ich den gleich laufen, sondern ich wollte erst mal testen, ob ich einen Marathon laufen kann. Und wir waren dann im März 2007 wieder zurück. Und dann habe ich geguckt, wann gibt es einen Marathon, wo man sich auch drauf vorbereiten kann. Und da gab es eben im Oktober in München den Marathon. Und mein Kumpel, der ist Münchner, der kommt aus der Gegend, der hat gesagt, oh, wenn du dich anmeldest, mache ich das auch. Wir haben zwar nie zusammen trainiert, aber haben beide gewusst, wir wollen beide dann den ersten Marathon unseres Lebens dort laufen. Haben dann dafür trainiert. Und dann bin ich da auch meinen ersten Marathon gelaufen 2007. Das hat gut funktioniert, keine Schmerzen, keine Verletzungen oder sonst irgendwas. Und ich habe gewusst, okay, Marathon laufen geht schon mal. Das heißt, prinzipiell kann ich dann auch mal einen Ultra laufen.
Und dann hast du es einfach gemacht.
Ja, dann habe ich habe auch mal einen Vortrag darüber gehalten und habe zu dem Zeitpunkt gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich das mache, aber irgendwann werde ich das machen. Und dann war eben 2008 und haben meine Frau und ich eben irgendwann überlegt, wo gehen wir 2009 in Urlaub hin, haben dann wieder gesagt, okay, mach mal wieder Südafrika. Und dann war für mich klar, gut, jetzt muss ich mal schauen, ob das mit dem Two Oceans sich irgendwie kombinieren lässt. Und weil das an Ostern ist, und da war Ostern dann relativ früh im Jahr, sprich noch eine sehr gute Reisezeit für Südafrika, haben wir gesagt, okay, dann machen wir so. Dann gehen wir eben ein paar Tage nach Kapstadt. Ich laufe da meinen ersten Ultramarathon, gehen danach noch ein paar Tage auf Safari zum Entspannen. Und dann mache ich das. Und dann eben bin ich nochmal, ich glaube auch in München oder in Karlsruhe, dann wieder einen Marathon gelaufen, weil man da eine Qualifikationszeit vorweisen muss. Dann sind wir dahin und damit haben wir dann aber auch die Frage abgeklärt, eben mit ein paar Menschen, die aus Europa, Deutschland, Schweiz oder sowas in Südafrika, dann nach Südafrika gezogen sind, eben mit denen zu sprechen. Und das war dann eben in diesem Urlaub in Kombination mit dem Two Oceans Marathon. Und es war schon ein geiles Event. Der Claim von Two Oceans ist the most beautiful marathon in the world. Und das ist es schon. Und wenn nicht der, dann vielleicht die Top 3, weil einfach die Landschaft sensationell ist. Weil da unglaublich tolle Stimmung ist, eine große Tradition da dahinter steckt. Und man dann schon von diesem Virus befallen werden kann. Es gibt auch manche, die sagen dann, nee, also Ultra ist irgendwie nicht so mein Ding. Denn es ist eigentlich vor allem eine mentale Geschichte und nur sekundär eine körperliche.
Also mein erster Impuls war gerade auch, ja, die tolle Landschaft kann ich mir super vorstellen. Da würde ich wahrscheinlich mit dem Cabrio oder mit dem Motorrad langfahren.
Macht Sinn, ja.
Aber im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, da lang zu laufen. Und du hast es jetzt angesprochen, also das mentale Thema, das ist ja auch so ein Lebensthema.
Ja,
ne? Dass es
genau.
Manchmal nicht das Körperliche ist, ja. Sondern das Mentale. Was meinst du damit? Wie würdest du es beschreiben?
Es gibt zwei Phasen. Das eine ist so ein Rennen an und für sich selber. Da ist die mentale Herausforderung, das sowas auch richtig anzugehen, weil 56 Kilometer oder gar 90 Kilometer, wenn du da die erste Stunde zu schnell läufst, dann hast du noch ziemlich viel Distanz vor dir. Und wenn irgendjemand zuhört, schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist und da die erste halbe Stunde zu schnell gelaufen ist, dann kann das wahnsinnig lange noch sein. Und beim Marathon gibt es das Gleiche. Und bei Ultra ist es eben noch diffiziler, und noch wichtiger, sich die ersten zum Teil auch Stunden wirklich so zu kontrollieren, dass man hinten raus noch genug Futter und noch genug Körner hat. Das ist das eine. Das zweite ist, auch während solcher Rennen hat eigentlich jeder immer irgendwann mal eine kritische Phase. Das ist ganz natürlich, weil der Körper irgendwann mal sagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, hör doch auf. Mhm. Ja? Vor allem beim Comrades Ultramarathon, das sind eben 90 Kilometer, das ist der größte und älteste Ultramarathon der Welt. Das ist ein Volksfest in Südafrika, da stehen 500.000 Menschen an der Strecke. Da laufen, also dieses Jahr haben sich 27.000 Menschen angemeldet. Und da bist du ganz oft verführt, weil die fangen eben die Zuschauer schon morgens an, da zu grillen und dann stehen sie da mit Bier und Sekt und bieten dir das ständig an. Und wenn du da mal in eine schwache Phase reinkommst, da gibt es schon viele, die dann nicht mehr aufgestanden sind, weil es dann doch zu gemütlich war. Und da eben mental mit dem Körper auszuhandeln, du pass auf, das ist okay, was du mir sagst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich tot umfall, wenn ich jetzt weiterlaufe. Es gibt solche Sachen. Und da muss man auch aufpassen. Es gibt Situationen, wo der Körper einem wirklich signalisiert, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kippe ich um und dann tut das auch. Das zu erkennen, da komme ich jetzt eben zu dem anderen Faktor, ist ein Teil des Trainings. Mhm. Eben sich wirklich gut kennenzulernen. Und das Training ist unwahrscheinlich aufwendig, logischerweise. Und ich empfehle immer jedem, der sowas vorhat, auch einige lange Läufe. Und ein langer Lauf ist in dem Fall dann eben mal so 40, 50 Kilometer. Mehrere solche langer Läufe alleine und ohne Musikbeschallung zu machen. Denn das, was dann an innerem Dialog in einem vorgeht, hast noch alle Tassen im Schrank, oh, ich bin müde, ach, du könntest noch abkürzen, damit muss man umgehen lernen. Denn da läuft man ja normalerweise nicht auf einer Belastungsstufe wie in so einem längeren Rennen. Und da hätte man auch noch viel eher die Möglichkeit, auch mal umzudrehen oder einfach aufzuhören. Aber sowas zu erleben, da durchzukommen, ist eben wichtig, sowas zu trainieren. Und deswegen, es gibt viele, die trainieren immer in Gruppen, was auch super ist, weil man sich in Gruppen auch wirklich pushen kann. Blöd ist halt, wenn die Gruppe in so einem Rennen plötzlich nicht mehr da ist und man dann mit dem eigenen Dialog nicht mehr zurechtkommt, weil man es eben nicht trainiert hat. Und diese, sagen wir, drei Komponenten, die da dazugehören, die sind eben mental so unglaublich wichtig. Die helfen aber bei wahnsinnig vielen anderen Dingen im Leben auch. Also selbstständig zu sein heißt ganz oft, einen langen Atem zu haben und eben nicht aufzugeben oder zu denken, ah, der Kunde hat jetzt nicht zurückgerufen oder der Interessent hat nicht zurückgerufen oder naja, der fand es jetzt nicht so klasse, dann lasse ich sein. Nee, dranbleiben. Und ich habe in meinem ganzen, sagen wir, Berufsleben jetzt immer mal wieder auch Aufträge von Unternehmen oder Personen gekriegt, mit denen ich vielleicht 3 Jahre vorher in Kontakt war und für die das damals nicht gepasst hat oder die sich dann anders entschieden haben. Und ich bin aber in Kontakt geblieben, einfach so, weil ich denke, ja, heute nicht, okay, morgen auch nicht, okay, aber übermorgen ist auch ein Tag und vielleicht ergibt sich da was. Und eben so diese Ausdauer bei dem Ganzen, das ist, glaube ich, so ein roter Faden, der sich bei einigen Dingen bei mir im Leben auch durchzieht und mir dann an vielen Stellen auch wirklich weiterhilft. Und damit gibt man eben auch nicht so schnell auf. Mhm. Und das ist manchmal ganz gut.
Mhm. Also ich glaube, jeder von uns kennt auch so diese inneren Dialoge. Ne? Also ich habe mich da total wiedererkannt, als du gesagt hast, ne, dann nimm doch eine Abkürzung oder ne, das kannst du übertragen auf morgens, ne, stell nochmal die Snooze-Taste und bleib nochmal eine halbe Stunde liegen oder ach, das Projekt ist jetzt nicht so wichtig oder was auch immer, ne, das kennt ja jeder in seinem Leben. Gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagst, das bringt dich auf jeden Fall genau in diesen Status, wo du dann auch dranbleiben kannst? Mhm. Also, weil das ist relativ leicht gesagt für viele Menschen. Da bleib einfach dran, bleib beharrlich, aber das hat ja bei einigen Menschen auch damit zu tun, dass sie einfach überlegen, wie kann ich denn dranbleiben, wenn ich vielleicht gar keine Lust drauf habe, ist das vielleicht sogar ein Faktor? Ist da wenig Motivation dahinter? Oder ist es vielleicht auch ein Thema, von den anderen nicht auf die Nerven gehen zu wollen? Wie siehst du das Ganze? Was könnte da so ein Denkanstoß sein in die Richtung?
Wenn ich jetzt mal vom Sport noch komme, weil wir da gerade waren, was dort unglaublich hilft, ist, wenn du dich für einen Ultramarathon anmeldest, dann weißt du musst dafür trainieren. Da kannst du nicht sagen, manch einer läuft einen Halbmarathon aus dem Stand oder 10 Kilometer oder 5 Kilometer aus dem Stand und sagt, ja, dann trainiere ich halt mal nicht und dann gehe ich morgen mal ein bisschen laufen und dann ist gut. Das geht dann nicht. Und so ein großes Ziel, was es in dem Fall ist, kann schon dabei helfen, einen auch zu disziplinieren. Also ich war mega diszipliniert, als ich darauf hintrainiert habe, denn mein allererster Ultramarathon, da hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet. Und da wollte ich nichts riskieren, weil ich meine, wir fliegen ja immerhin zu zweit nach Südafrika, um diesen Lauf zu laufen. Und ich wollte nicht nach 43 Kilometern aufhören müssen. Also habe ich mir eben durch dieses Ziel, das ich ja mir selber gesetzt habe. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Den habe ich mir selber gesetzt. Ich wollte das. Habe ich mich eben dann selber diszipliniert, weil ich gewusst habe, wenn ich nicht ordentlich trainiere, wird es vielleicht nicht funktionieren. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich eine zweite Komponente mit eingefügt, um mich selber dann auch zu zwingen, diszipliniert zu bleiben. Ich habe jeden Tag, wenn ich trainiert habe, geblockt. Ich habe einen Blog über mein Training geschrieben und den haben nicht viele gelesen, aber ein paar schon. Und das war mehr eine Verpflichtung mir gegenüber als irgendjemand anderem gegenüber, dass ich eben Einheiten, die, bei denen ich geschrieben habe, okay, morgen werde ich das und das laufen, dass ich das auch gemacht habe. Und für mich persönlich, da reagiert auch jeder anders und da gibt es nicht die Blaupause. Ich glaube aber schon, dass es sehr stark hilft, wenn man echtes Ziel hat, das einen selber motiviert, wenn man sich dann auch einen Plan zurechtlegt, wie die einzelnen Schritte aussehen, wenn ich einen Ultramarathon von 56 Kilometer laufen will, dann ist nicht meine erste Trainingseinheit 50 Kilometer zu laufen, sondern vielleicht 5 und dann 8 und dann 10 und dann 12. Sprich, man hat dann einen sinnvoll aufgebauten Plan, wie man vorgeht. Und das ist etwas, woran einige Menschen scheitern, die dann möglicherweise sehr, sehr ambitioniert sind und da mega motiviert sind, wo es aber nicht gelingt, es so runterzubrechen, dass man sagen kann, okay, jetzt fange ich mit den ersten 5 Kilometern an. Oder wenn ich ein Unternehmen, angenommen, ich habe die Idee, ein Unternehmen zu gründen, zu sagen, okay, jetzt will ich ein Unternehmen gründen, ich fange erstmal dabei an, rauszufinden, was kann ich denn machen? Und dann drehen sich viele so in ihrer eigenen Suppe und hinterfragen jede Idee 95 Mal, werfen sie dann zur Ecke, in die Ecke und machen dann wieder was Neues, anstatt zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt ein bisschen Zeit, um zu überlegen, was ist die Idee für mein Business oder meine Freiberuflichkeit oder mein Blog oder mein Podcast und es dann einfach mal zu machen. Ne? Dann mal die 5 Kilometer zu laufen oder mit einem potenziellen Kunden zu sprechen oder das 10 Leuten vorzustellen und dann Feedback zu kriegen. Und beim Sport hast du den Vorteil, du kriegst immer Feedback. Du kannst relativ einfach dann auch verfolgen, ob du Fortschritt machst. Und das ist letzten Endes meine zweite Komponente. Und danach bin ich auch neulich bei einem Vortrag gefragt worden, wo ich über den Ultramarathon gesprochen habe, was man denn tun soll, wenn man sich Ziele gesetzt hat und man irgendwann mal in eine Phase kommt, wo man den Eindruck hat, dass es stagniert. Und mein Ansatz ist der, dann einfach mal drauf zu schauen, stagniert es wirklich oder ist einfach das Wachstum jetzt gerade langsamer? Denn in meinen Augen ist jede Entwicklung, jedes Momentum, jedes minimale Wachstum gut, solange ich mich weiter fortbewege. Und wenn ich irgendwo feststelle, jetzt stecke ich irgendwo fest, ist es schon auch sinnvoll zu hinterfragen, woran liegt es? Was mache ich? Was kann ich anders machen? Kann ich mir Tipps holen? Ist es das noch, was ich will? Um rauszufinden, tendiere ich vielleicht dazu aufzugeben, weil es halt jetzt wirklich schwer wird? Aber eigentlich könnte ich. Oder ist da wirklich ein Roadblock, irgendeine Sackgasse, in die ich gerannt bin, wo ich auch wirklich nicht über die Mauer drüber komme, wo es sinnvoller wäre, irgendwie einen anderen Weg zu suchen? Aber vielleicht noch eine Komponente, bevor ich die vergesse. Eben sich dann auch eine Routine zu bauen, weil für mich war die Routine fürs Training, fürs Lauftraining eben, okay, ich trainiere immer morgens. Das ist meine Routine an bestimmten Tagen. An bestimmten Tagen sind es lange Läufe, an anderen Tagen sind es kurze Läufe. Wenn ich reise, was eben bei mir auch dazu gehört, dann weiß ich, okay, an den und den Tagen, da kann ich morgens höchstens eine Viertelstunde laufen gehen. Aber dann mache ich das. Und dann denke ich aber nicht mehr drüber nach. Und das sind so manchmal die paar Sekunden, ne, Snooze-Taste oder nicht. Ich kenne Leute, denen hilft es sehr, wenn sie schon mal ihre Sportschuhe beispielsweise und ihr Trainingszeug nebens Bett legen oder auf die Badewanne legen und dann aufstehen und es einfach machen. Für viele hilft es, wenn man sich mit jemandem verabredet. Für mich war ja auch die Komponente, dass da ein anderer Kumpel von mir eben auch den Marathon laufen wollte, dass ich natürlich dann nicht derjenige von uns beiden sein wollte, der es nicht schafft. Mhm. Also so eine gewisse Verbindlichkeit, ich sage jetzt nicht Challenge oder Wettbewerb, sondern eher eine Verbindlichkeit, dass ich weiß, du willst es machen und ich will es auch machen und ich will dich quasi nicht enttäuschen, auch wenn es überhaupt keine Enttäuschung wäre. Mhm. Aber in Wirklichkeit tue ich es nur, damit ich eben selber auch dabei bleiben kann. Mhm. Und in dem Moment, wo sowas mal eine Routine geworden ist, wird es dann tatsächlich leichter. Mhm. Wie bei allem anderen. Ob das Meditieren ist, ob das Schreiben ist, ob das was Nettes zu den Kindern oder dem Ehepartner oder zu den Eltern sagen. Wenn sowas Routine wird, brauche ich nicht mehr großartig drüber nachdenken. Und Routine heißt jetzt nicht, ja, ich sag's halt einfach und meins nicht, sondern Routine heißt, ich denke dran, ich bin aufmerksam, ich nehme das wahr, ich tue das, was ich selber mir vorgenommen habe zu tun. Mhm. War jetzt die Frage beantwortet?
Ja.
Okay, gut.
Auf jeden Fall, aber da stellen sich so viele andere ja, noch hinten ja. an. Deswegen, ich finde das Thema total spannend, weil man es wirklich als Metapher ja auch so fürs Leben sehen kann, für alles, was da so kommt. Eben dieses sich mit anderen Menschen austauschen, darüber erzählen, anderen Leuten vielleicht auch mal Fragen stellen, die das Gleiche schon erlebt haben. Mhm. Was hat dir geholfen? Deinen Ansatz zu sagen, es ist nicht jeder Mensch gleich, sondern jedem hilft auch was anderes, auch das zu akzeptieren. Oder was ich gerade ganz spannend fand, dass du gesagt hast, naja, wenn du diesen Lauf laufen möchtest, das sind 90 Kilometer, aber du bist auch damit zufrieden, wenn du eine Viertelstunde laufen kannst. Weil eine Viertelstunde ist besser als nichts. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen in Situationen sehr unzufrieden werden, wenn sie merken, sie können nur ein bisschen machen, mhm. ein Müh mhm. und dann eben dieses Gefühl von Stagnation ja. dann auch bekommen. Und ich sehe es in vielen Situationen eher so, in diesem Bild, wenn man einen Berg hochgeht, setzt man sich zwischendurch auch mal auf eine Bank, um mal zu verschnaufen. Ja. Dann kann man aber auch den Ausblick genießen ja. und kann mal eine Brotzeit machen ja. und dann geht man irgendwann weiter. Ja. Und ich glaube, dass es im Leben und beim Laufen wahrscheinlich auch so ist, dass man vielleicht dann auch mal sagt, okay, jetzt ich mach mal ein bisschen Pace runter mhm. Und jetzt gleich gebe ich wieder Gas, aber ich muss mal kurz ein bisschen runterkommen, dass man das eben nicht als Versagen oder als eigenes Missverhalten oder Ähnliches ansieht, sondern eher, ich nehme nochmal Anlauf. Mhm. Ne? So, ich mache mal ganz kurz Verschnaufspause für so den nächsten Schritt. Ja. Das finde ich total spannend. Der zweite Gedanke, der sich aber angeschlossen hat, war, es gab mit Sicherheit auch Menschen in deinem Umfeld, die gesagt haben, völlig krank, oder? Ja. Also so, wie kann man sowas machen, ja. völlig ungesund, irre, keine Ahnung, was auch immer du ja. dir da vielleicht ja. angehört haben musst. Wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja in vielen anderen Situationen im Leben auch so, dass man an etwas Spaß hat, von etwas überzeugt ist. Und dann sind auf einmal ganz viele Menschen um einen herum, die einem Vogel zeigen.
Ich lebe ja nicht mein Leben für andere Menschen. Und ich gestehe jedem zu, dass er das, was ich mache, nicht gut findet. Das ist absolutes Recht von jedem. Super, völlig in Ordnung. Ich fände es auch fürchterlich, wenn jeder Ultramarathon laufen wollen würde, weil dann wären die Straßen echt brutal voll. Also fände ich nicht so gut. Und jeder soll das finden, was er selber mag. Wenn jemand mir Bedenken äußert und sagt, Mensch, da musst du aber auf das und das aufpassen und das ist valide, dann, also da höre ich natürlich schon zu. Wenn jemand sagt, ach komm, laufen ist doch ungesund und sowas, denke ich mir, ja, ist deine Meinung und mhm. ist in Ordnung. Aber ist eben nicht meine Sicht der Dinge und ist nicht mein Leben. Ich rede dir nicht in dein Leben rein, das mache ich nicht. Dann lass es gut sein, ich diskutiere dann da auch nicht groß drüber. Also wenn jemand interessiert nachfragt und dann sagt, Mensch, hast du schon mal überlegt, ob das gesund ist? Oder in Südafrika leben, da kriegst du immer die Standardfrage, Mensch, habt ihr da nicht Angst, dass ihr umgebracht werdet oder sowas? Da kann ich mit umgehen. Das ist ja auch, kommt manchmal aus Unwissenheit heraus oder aus eigenen Ängsten. Und letzten Endes, wenn auch Bedenken geäußert werden, spricht es ja auch über denjenigen selber. Und für jemand anderen wäre es wahrscheinlich nicht das Richtige oder in dem Moment nicht das Richtige, für dessen Gedankenwelt nicht das Richtige. Für mich ist es völlig in Ordnung. Ich bin nicht da, die Welt zu missionieren.
Dennoch merke ich in vielen Coachings und Gesprächen, dass es ganz vielen Menschen schwerfällt, genau so eine Haltung einzunehmen und zu sagen, so, also was ja eine super gesunde Haltung ist, zu sagen so, hey, leb du dein Leben, ich lebe meins und ich brauche gar nicht diskutieren, weil ich weiß genau, ich werde deine Meinung nicht ändern und das ist völlig okay. Ne? Also so diese we agree to disagree, ne? Wir sind unterschiedlicher Meinung, trotzdem alles fein. Welche Tipps würdest du Menschen denn geben, denen es schwerfällt, mit dieser Kritik genauso umzugehen, wie du es machst? Wie kann man da so hinkommen?
Also, ich hab selber keine Kinder. Ich würde allen Eltern, ich versuche jetzt einen Ratschlag zu geben, egal, ich mach das einfach. Und vielleicht die Begründung dafür. Ich erlebe natürlich in meinen Coachings, wenn ich jetzt Führungskräfte, Geschäftsführer, Unternehmer oder sowas coach, erlebe ich ganz, ganz, ganz oft die Situation, dass die, selbst wenn sie 55 sind, versuchen, irgendein Bild aufrecht zu erhalten oder ihrem Vater was recht zu machen, der schon seit 10 Jahren tot ist, von dem sie glauben, dass der irgendeine Erwartung an sie hatte und deswegen gar nicht machen können, was sie eigentlich machen können oder wollen. Und deswegen, so, das wollte ich eigentlich sagen, deswegen würde ich Eltern, glaube ich, schon den Ratschlag geben, ihre Kinder auch dazu zu erziehen, mal was anders zu machen. Und damit widerspricht man aber so der Norm, ne? Und sehr viel im gesamten Erziehungssystem ist darauf ausgerichtet, Dinge zu normen, zu standardisieren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in meiner Schulzeit, da kamen Punks auf und Popper und komplett schwarz gekleidete und sowas. Und das war was ganz Fürchterliches. Und das ist ja heute noch viel stärker so, was es da auch für Ausprägungen gibt. Was zum Teil ja einfach nur ein Ausbruch ist nach dem Motto, ich will nicht einfach Standard sein. Und es gibt natürlich auch jeder, bei jedem sicherlich anders, Bereiche, wo es ganz gut ist, wenn man sich einfach arrangiert oder sagt, du, pass auf, das ist mir gar nicht so wichtig. Da gehe ich lieber auf das ein, was üblich ist, was man hier so macht, weil damit wir alle zusammen dann kein Problem haben und mir ist es einfach nicht wichtig. So. Aber es gibt andere Dinge, die mir wichtig sind. Und die mache ich dann schon so auf meine Art und Weise. Und ich würde mal sagen, solange man niemand anderen dabei verletzt, weder physisch noch psychisch, wüsste ich nicht, du merkst, es fällt mir schwer, da eine Antwort drauf zu geben, weil ich eben selber in einem anderen Mindset unterwegs bin. Aber ich kenne natürlich ganz viele Menschen, die in sowas drinstecken. Und ich glaube, dann zu überlegen, angenommen, das ist vielleicht mein Tipp, sich zu überlegen, angenommen, ich mache es jetzt mal so, wie ich glaube, wie es mir gefallen würde. Was würde dann im schlimmsten Fall passieren können? Ne, verliere ich meinen Job, meine Familie, meine Freunde, was auch immer? Und wenn das, was dann passieren könnte, wirklich nicht lebensbedrohlich ist, in welcher Art auch immer, dann würde ich sagen, dann probier doch mal ein bisschen was davon. Lauf nicht gleich einen Ultramarathon, sondern lauf mal 2 Kilometer. Und wenn du zu Hause sitzt und es hörst und du wiegst 180 Kilogramm und du denkst, ich habe nie eine Chance, jemals irgendwie sportlich zu sein. Es gibt so viele Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, ey, die Welt um mich rum, die sieht mich als so jemand, aber ich kann auch anders. Und wenn du anfängst zu sagen, so, anstatt den Aufzug zu nehmen, gehe ich heute mal eine Etage die Treppen hoch. Weißt du, was mir da in Sinn kommt, ist, ich gehe in ein Fitnessstudio in Südafrika, vor allem Kapstadt, ist extrem körperbetont. Da siehst du echt super durchtrainierte Leute. Und ich habe höchsten Respekt vor denen, weil die unwahrscheinlich viel Disziplin haben müssen. Ne? Wenn du jemand siehst mit einem Sixpack, das geht nicht einfach so in 2 Wochen. Aber wovor ich viel mehr Hochachtung habe, sind die Menschen mit Übergewicht, die in so ein Fitnessstudio gehen und dann dort trainieren. Denn die müssen ja gegen ihr gesamtes Umfeld, gegen ihre eigenen Mindsets, gegen diese Körper, die sie dann permanent sehen, angehen können. Vor denen habe ich absolute Hochachtung, weil die eben viel, viel mehr aus ihrer Komfortzone rausgehen. Und wenn, angenommen, du hörst es und dir geht es eben so, du bist übergewichtig oder hast irgendwas, wo die Welt um dich rum sagt, ja, boah, schau dich doch mal an, das geht doch nicht. Oder wer denkst du denn, wer du bist? Ja, wer ich denke, wer ich bin, ist, ich bin ich. Und ich bin nur ich. Und du bist eben du. Und wenn ich jetzt sage, ich würde zumindest mal ein bisschen anders probieren wollen. dann mal schauen, ob das bisschen auch Spaß macht und vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr. Aber wenn ich eben immer nur drüber nachdenke, was denken die anderen über mich, was sagen die über mich, so werden wir nämlich erzogen. Mensch, was werden denn die anderen Leute denken, wenn du das machst? Ja, dann ist es schwer, ein wirklich eigenes Leben zu leben. Und in Deutschland ist da schon auch noch mal schwerer, denke ich, da auch wirklich so ein richtig ganz eigenes Leben zu leben. Wenn du jetzt mittlerweile 10 Jahre Erfahrung in Südafrika, wenn du dort lebst, da gibt es so viele Menschen, die jeden Tag letzten Endes gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Die können sich nicht großartig darüber Gedanken machen, was denken die anderen, weil dann haben sie vielleicht morgen nichts zu essen. Und dort gibt es viel mehr die Lebenseinstellung, ja, was man in Südafrika immer sagt, let's make a plan. Und wir machen uns vor allem in unserer, also in der deutschen Kultur, vielleicht auch in der europäischen Kultur, sehr oft so viele Gedanken darüber, was alles schiefgehen kann. Und es ist ja nichts falsch, darüber nachzudenken, was schiefgehen kann. Dann kann ich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen vorher ergreifen, dann ist gut. Das heißt aber nicht, es dann nicht zu machen. Ne? Wir setzen uns ins Auto und wissen, dass es Autounfälle gibt, dann schnallen wir uns an und wir haben Auto mit Airbag und wir fahren vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Trotzdem fahren wir. Das heißt ja nicht, bloß weil es einmal einen Autounfall gegeben hat, dass man sagt, oh, ich verlasse jetzt das Haus nicht mehr. Aber so agieren wir mental ganz oft, wenn es darum geht, mal etwas anders zu machen, als andere von uns vielleicht erwarten. Und das ist ja noch das Schlimmste, dass wir ganz oft denken, die anderen erwarten irgendwas von uns. In Wirklichkeit sind die damit beschäftigt, sich zu überlegen, was andere von ihnen denken. Die kommen gar nicht drauf, darüber nachzudenken, irgendwas von uns zu erwarten. Und da gibt es so ein ganz tolle Skizze von jemandem, der wirklich genau dieses Bild zeichnet, dass wir in der Mitte stehen und wir denken, oh, was denken alle anderen um uns rum? Und alle anderen sind mit allem beschäftigt, außer mit uns.
Aber nicht mit uns, ja. Ja. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Kurze motivationale Speech hier nochmal. Und nee, aber es ist super schön. Also das gerade nochmal auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für den Impuls. Und am Ende eines jeden Interviews stelle ich immer die Frage, was sind denn 3 Dinge oder Sätze, die dich so in deinem Leben maßgeblich beeinflusst haben? Positiv im Hinblick auf Glück, auf dein Leben. Was würdest du sagen?
Der erste ist, ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber den trage ich schon lange mit mir rum. Und der erste Satz ist, Glück ist ein Talent. Mhm. Weil ich schon daran glaube, dass man Glück erkennen kann oder eben auch nicht. Mhm. Ich glaube, der zweite ist, und das hängt auch mit dem Laufen zusammen, never give up. Weil es immer irgendwie weitergeht. Das habe ich in meinem Berufsleben ganz oft erlebt. Im Laufumfeld erlebe ich das auch immer wieder. Es geht immer irgendwie weiter. Und der dritte ist nicht ein Satz, sondern eben eine Frage, die ich gerade eben schon auch mit eingebaut habe. Und das ist, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Und mit der Frage werden so viele Probleme, die mir sich ausmalt, plötzlich deutlich kleiner oder irrelevant. Und so mit den Elementen lebe ich ganz glücklich und ich höre eben auf mich und ich achte auf das, was wichtig ist. Und das ist meine Frau, das sind die Hunde. Wenn wir uns haben, so, mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht.
Super schön. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Wenn jetzt jemand zugehört hat und der sich denkt, Axel, geil, ich möchte auch einen Ultramarathon laufen oder ich will mich von dir coachen lassen oder ich will ein Training irgendwie von dir haben. Ich will mich auf jeden Fall mit dir connecten. Wo kann man das machen?
Also das Einfachste ist, nach Axel Rittershaus zu googeln. Dann landet er auf jeden Fall bei mir. Meine Firma heißt Targetter, targetter.de. Darüber findet man mich. Und wenn man auf Instagram ist, da poste ich praktisch nur Sachen so aus dem Laufumfeld und ab und zu auch was Berufliches. Da heiße ich Ultramarathon Man Axel. Aber am besten einfach nach Axel Rittershaus googeln, dann findet ihr mich.
Ich packe die ganzen Links auf jeden Fall auch noch in die Shownotes.
Jawohl.
Dann ist es noch ein bisschen leichter. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die ganz tollen Inputs, die du uns hier gegeben hast. Und, ja, ganz, ganz herzlich.
Ich danke dir sehr. Wenn jemand dann mal nach Südafrika kommt, meldet euch gern bei mir, vor allem wenn ihr einen Ultramarathon laufen wollt. Und wenn es euch irgendwie einen Funken weitergebracht hat, freuen sich bestimmt die Susanne auch sehr über euer Feedback und dich mir auch.
Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Danke.